Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, Deutschland streitet über den richtigen Weg raus aus der Krise. Und wenn man mal ein Gefühl dafür kriegen will, wie unterschiedlich die Ansätze sind, dann genügt im Grunde ein Blick in diese Runde. Und wir wollen gleich zu Beginn diese Frau, sehr kenntnisreiche Wirtschaftsjournalistin der Rheinischen Post, fragen, was genau sie meint, wenn sie sagt, jetzt hatte auch Friedrich Merz seinen Pinot Grigio-Moment. Nämlich den von Peer Steinbrück. Und sie schiebt hinterher, wie kann man strategisch eigentlich derart ungeschickt sein? Gute Frage an Antje Höning. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und wir wollen diesen Mann in dem Zusammenhang fragen, ob er das ähnlich sieht und ob man in dem Zusammenhang vielleicht mal an Franz Müntefering erinnern muss, der hier in der Sendung mal einen sehr schönen Satz sagte: Taktik darfst du nicht machen und über Strategie darfst du nicht sprechen. Er selbst hat gerade ein ziemlich provokantes Buch vorgelegt, wie ich finde, sehr lesenswert, über 12 linke Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen. Herzlich willkommen, Nikolaus Blome. Freue mich sehr. Ja, und damit sind wir im Grunde schon bei Gregor Gysi, der dieses Buch mit Blick auf seinen Blutdruck besser nicht lesen sollte, weil eine dieser linken Lebenslügen, die Nikolaus Blome beispielsweise identifiziert hat, lautet: Rentner sind arm. Stimmt nicht, sagt Blome. Oder: Frauen werden schlechter bezahlt als Männer. Stimmt auch nicht. Oder dritte linke Lebenslüge: Der Kapitalismus ist schuld. Das Interessante ist, was in der Welt von Blome Lügen sind, sind in der Welt von Gysi Wahrheiten. Dazu genügt ein Blick ins Wahlprogramm der Linkspartei. Herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, und dann die sehr interessante Frage: Was wäre es für ihn, für Tino Chrupalla, den Chef der AfD, der, und da schließt sich der Kreis, kürzlich auf dem Sender von Nikolaus Blome bei den Kollegen von NTV gesagt hat, unter der Federführung der AfD würde in Deutschland ein neuer Wind wehen. Und die große Frage ist, was für ein Wind genau wäre das? Was für ein Wind bei Wirtschaft, Energie, Fachkräften? Und in dem Zusammenhang die Frage, könnte man theoretisch nur diesen neuen Wind auch nutzen, um Windräder anzutreiben, oder wären die dann schon abgebaut? Viele Fragen an den Chef der AfD. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass das geklappt hat. Ja, und jetzt gehen wir gleich zu Beginn zu Elmar Thewissen, den wir da schon sehen, der uns aus Washington zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Elmar. Eigentlich wollten wir uns
hallo
erst,
lieber Markus, hallo in die Runde.
Eigentlich wollten wir uns erst morgen sprechen, Elmar, aber immer wenn du denkst, jetzt passiert nichts, kommt Trump mit einer neuen Idee, von der die einen sagen, verrückt, was ist das denn? Und andere sagen, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Wir hören vielleicht, bevor du antwortest, einmal kurz rein in das, was er heute angekündigt hat.
Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und ihn weiterentwickeln. Er wird uns gehören und wir werden für die Entfernung aller gefährlichen und nicht explodierten Bomben und anderer Waffen in diesem Gebiet verantwortlich sein. Wir ebnen das Gelände ein und entfernen die zerstörten Gebäude. Wir schaffen eine wirtschaftliche Entwicklung, die unbegrenzt Arbeitsplätze und Wohnungen für die Menschen in der Region bietet. Ich sehe eine langfristige Eigentümerposition, die diesem Teil und vielleicht dem gesamten Nahen Osten große Stabilität bringt. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun, das phänomenal sein könnte. Und ich will nicht kleinlich oder ein Besserwisser sein, aber die Riviera des Nahen Ostens, das könnte so großartig sein.
So, einmal kurz durchatmen und mal kurz überlegen, was das eigentlich bedeutet. Zwei entscheidende Sätze sind gefallen. Wir werden den Gazastreifen übernehmen und Gaza wird uns gehören. Was heißt das? Ist das dann amerikanisches Staatsgebiet, Teil der USA? Was wäre die Idee?
Also so stellt sich das Donald Trump jedenfalls vor. Dann ist man auch komplett verantwortlich dafür, dass die Trümmer weggeräumt, die Sprengsätze entfernt werden, alles wieder sicher und schön wird und dass man dann natürlich am Ende auch davon profitiert. Und ich glaube, er kann gar nicht den Ursprung dieser Idee für sich reklamieren. Die stammt nämlich eigentlich von seinem Schwiegersohn Jared Kushner, der Mitte Februar letzten Jahres in einem Interview schon mal gesagt hat, diese Grundstücke da am Meer, die seien doch sehr wertvoll. Und man sollte eigentlich in der Wüste vom Negev mal mit Bulldozer ein bisschen planieren, die Palästinenser dorthin bringen. Und dann könnte man das alles schön entwickeln. Und dazu muss man, glaube ich, wissen, dass Jared Kushner mit seiner Immobilienfirma große, große Interessen in der Region hat. Und vielleicht steckt das zumindest ein klein wenig auch hinter diesen Vorschlägen, die Donald Trump jetzt macht.
Meine, wenn man das so hört, dann müsste man mal ein bisschen planieren. Ne? Vielleicht können wir die Bilder einmal zuspielen, wenn man sieht, was aus Gaza geworden ist, was das für ein Trümmerfeld ist. Also viel zu planieren ist da ehrlich gesagt nicht mehr. Aber die ganz entscheidende Frage ist, was passiert denn dann mit den Menschen? Weil auch wenn es da so aussieht, ist es das Zuhause von mindestens 2 Millionen Menschen gewesen. Und ein Teil davon kehrt ja auch langsam wieder zurück. Das heißt, was ist das für eine Antwort auf die Palästinenserfrage?
Also der Plan von Donald Trump wäre, dass man einen anderen Platz für diese 2 Millionen Menschen findet, zum Beispiel in Jordanien, zum Beispiel in Ägypten, an verschiedenen Orten nette Siedlungen baut, schöne Häuser, wie er sagt, und dort könnten sie dann wohnen. Und zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben könnten Palästinenser auch in Frieden mit Zukunftsperspektiven tatsächlich leben. Aber dafür müsste er tatsächlich diese 2 Millionen Menschen dazu bringen, entweder freiwillig oder zwangsweise den Gazastreifen zu verlassen. Und da kommt am Ende auch ein Stück weit natürlich das amerikanische Militär ins Spiel. Er hat gestern diese Frage nicht direkt beantwortet, sondern hat gesagt, man müsste tun, was notwendig sei. Also nicht ausgeschlossen, dass vielleicht US-Soldaten damit beschäftigt sein könnten, Palästinenser aus dem Gazastreifen woanders hinzubringen. Und das erinnert natürlich an eine dunkle Geschichte, nämlich die Vertreibung der Palästinenser nach der Gründung des Staates Israel.
Die Nakba. Während uns die Regie vielleicht einmal kurz ein paar Bilder noch mal zuspielt, es kehren tatsächlich Menschen in den Gazastreifen jetzt zurück. Abschließend gefragt, Elmar, und ich bin sehr gespannt gleich auf die Einlassungen hier der Gäste in der Sendung. Das ist ja sozusagen der Versuch, etwas ganz neu zu denken. Und Gaza war vorher schon im Grunde, wenn man ehrlich ist, eine Art riesiges Freiluftgefängnis. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Palästinenser dort, der mir mal sagte, auf die Frage, von welcher Zukunft er träumt, sagte, was stellst du dir vor? Wann immer ich einen Schritt nach vorne gehe, einen nach links oder nach rechts, kommt irgendwo eine Mauer und genau da ist meine Zukunft zu Ende. Das war ein sehr beeindruckender Satz damals. Das heißt, diese Zustände dort, die kann man nicht ernsthaft wiederherstellen wollen. Könnte die Idee dann tatsächlich sein, das ganz neu zu denken als, weiß ich nicht, amerikanisches Protektorat, was auch immer, um dann auch diese Situation mit Übergängen, die wirklich passierbar sind, Reisefreiheit, die Möglichkeit, einen Flughafen zu erreichen, eine andere Universität zu erreichen, rauszugehen in die Welt, also eine echte Perspektive zu entwickeln. Könnte das sein?
So stellt sich das Donald Trump sicherlich vor, eine Art Protektorat. Allerdings muss man klar dazu sagen, das verkennt völlig die Tradition, die Geschichte, die Verwurzelung der Menschen in dieser Region im Gazastreifen, das Recht auch der Palästinenser dort zu leben, auch im Westjordanland. Auch da gibt es ja Streit darum, ob Donald Trump möglicherweise anerkennen würde, wenn Israel das Westjordanland annektieren würde, das war gestern auch Thema der Pressekonferenz hier. Fest steht, dass die arabischen Staaten, allen voran Saudi-Arabien, keine Lösung akzeptieren wollen, keine Aussöhnung mit Israel, ohne dass die Palästinenser zu ihrem Recht kommen. Also ohne, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung, einen Palästinenser-Staat gibt. Und das hat Donald Trump gestern mit seinem Vorschlag eigentlich vom Tisch gewischt. Und Benjamin Netanyahu stand lächelnd daneben, weil das alles für ihn super läuft. Er hat keinen Druck abzuziehen aus Gaza, den Krieg zu beenden momentan. Genau. Und die Zwei-Staaten-Lösung scheint vom Tisch und damit hat er auch kein Problem in seinem Kabinett.
Und eine letzte Frage noch, Elmar, weil ich gerade die Chance habe und das Thema Migration in Deutschland so ein riesiges Thema gerade ist. In Amerika, wie geht Trump da gerade vor? Erzielt er die Erfolge, die er erzielen wollte, oder entwickeln sich die Dinge doch anders?
Also er schafft natürlich die Bilder, die er haben wollte. Wir sehen Bilder von Festnahmen, wir sehen Bilder von Abschiebungen. Wir haben jetzt die Diskussion, dass eben auch Zuwanderer, die keinen Aufenthaltsstatus haben, nach Guantanamo gebracht werden sollen. Auch das hat natürlich dann die entsprechenden Bilder zur Folge in den nächsten Tagen und Wochen. Aber die Wahrheit ist, die Zahlen, die da bisher gefunden und auch abgeschoben worden sind, sind relativ gering. Ein Teil von denen, die man festgenommen hatte, sind wieder auf freiem Fuß, weil Amerika ein Rechtsstaat ist. Also Donald Trump reklamiert Sieg für sich nach außen hin und gegenüber seinen Anhängern. Aber wenn man genau hinschaut, läuft das nicht so einfach, wie er das allen versprochen hat. Und es hat zumindest die gute Seite, dass offenbar der Rechtsstaat in Teilen in Amerika, was das angeht, auch noch funktioniert.
Also, Elmar, danke dir ganz herzlich für diese fundierte Einschätzung. Wir hören und sehen uns in den nächsten Tagen. Alles Gute dir. Ich habe gerade in die Runde geguckt. Beim Stichwort Zwei-Staaten-Lösung hat Nikolaus Blome ganz energisch mit dem Kopf geschüttelt. Warum?
Weil ich glaube, dass die schon eine ganze Zeit lang nicht mehr auf dem Tisch liegen. Mhm. Und es zum Teil des politischen Realismus ist und der realistischen Betrachtung der Lage, dass das nicht mehr funktionieren wird. Mhm. Also nahezu keine Aussicht mehr. Die Bundesregierung hängt denen immer noch nach. Vielleicht, weil ihr auch nichts Besseres einfällt. Und in dem, wie soll man sagen, da ist sie in großer Gesellschaft, die ganze EU denkt so, zumindest offiziell. Mhm. Und das quasi zur Grundlage und zum Ausgangspunkt einer anderen Überlegung zu machen, das ist jetzt noch nicht so falsch, finde ich, auch bei Donald Trump, obwohl das natürlich ein irrwitziger Vorschlag ist.
Es klingt erstmal irrwitzig, aber...
Naja, aber der Ausgangspunkt ist ja die Anerkennung der Realität. Und Das kann ja nicht das ganz Falsche sein. Ich frage mich nur, ob er wirklich amerikanische Truppen dahin schicken will. Denn das ist exakt der Gegenteil dessen, was er den ganzen Wahlkampf angekündigt hat. Deren Kriege sind nicht unsere Kriege. Wir ziehen uns zurück, wir sind wir und das reicht uns. Und jetzt will er in den Gazastreifen für ein Immobilienprojekt amerikanische Soldaten schicken. Das müsste er dann seinen Leuten erstmal erklären.
Ist auch eine interessante Verquickung, ne? Von in dem Fall privaten Interessen mit...
Wird man mal sehen, aber das, ich meine, so ein weltpolitischen ja Hotspot als Immobilienentwicklungsprojekt zu sehen, wahrscheinlich kommt auch ein Golfplatz hin, gehe ich fest von aus, und ein großes Hotel und so, das ist doch, also.
Gregor Gysi, sagte ich gerade, Herr Gysi, Sie kennen die Region ziemlich gut, weil Sie da häufiger sind. Wie klingt das für Sie?
Also, ich glaube, dass Trump überhaupt imperialistisch auftritt, wie es so üblich war im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Völkerrecht wurde schon während des Kalten Krieges verletzt, jetzt wird es täglich verletzt. Und zwar durch alle Seiten, kann man sagen. Das ist überhaupt nicht gut, weil das Völkerrecht brauchen nicht die großen Staaten, sondern die kleinen Staaten, die ja sonst gar keine Chance haben. Das Problem ist, er überlegt sich eben nicht eine Lösung, wie er mit den Palästinensern am Gazastreifen hinkommt, sondern eine Lösung ohne die Palästinenserinnen und Palästinenser. Und genau das wird nicht gehen. Ich meine, auch Ägypten ist nicht dazu in der Lage. Jordanien ist dazu nicht in der Lage. Und außerdem ist es auch für die Leute eine Zumutung. Wenn er sich Kontrollen einfallen ließe, ich bin ja im Unterschied zu Ihnen der Meinung, eine Zwei-Staaten-Lösung ist möglich. Allerdings müssen dabei auch Hisbollah und Hamas überwunden werden, weil das wirklich Terrororganisationen sind. Dazu müsste man die arabischen Staaten gewinnen, gemeinsam eine Verantwortung zu übernehmen. Er hat so angedeutet, dass das dabei herauskommen könnte. Da mache ich mal ein großes Fragezeichen, weil der Trump ist auch in seiner Linie immer ziemlich eindeutig. Also was überhaupt nicht geht, ist die Vertreibung der Bevölkerung. Man muss sich Gedanken machen. Sehen Sie, lassen Sie mich so sagen. Über 2000 Jahre wurden die Juden und Jüdinnen verfolgt, diskriminiert, ermordet, zum Schluss sogar industriell. Sie hatten nach 45 endlich ein Recht auf ein eigenes Zuhause, auf einen eigenen Staat. Und der muss auch sicher und souverän sein. Aber die Palästinenserinnen und Palästinenser haben auch ein Recht auf ein Zuhause. Auch auf einen Staat. Natürlich mit arabischer Kontrolle habe ich gar nichts dagegen, um diese Terrororganisation zu überwinden. Aber wir können doch nicht die ganze Bevölkerung dafür in Haftung nehmen. Und deshalb halte ich den Vorschlag für absurd, genauso wie seine Ideen mit dem Panama-Kanal und mit Grönland. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wenn er wirklich militärisch sich Grönland holte, hätten wir den ersten Krieg zwischen zwei NATO-Staaten. Hat es noch nie gegeben, ist die NATO tot. Man muss sich darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Also ich hoffe, dass er es nicht macht, aber ich bin mir bei ihm nicht sicher. Er leidet so stark unter Minderwertigkeitskomplexen, dass er zu Auswüchsen neigt.
Sie meinen, das ist der tiefere Grund. Bevor wir gleich die wirtschaftspolitische Einschätzung noch mal hören, Herr Kropala, was ist denn Ihre Position, die Position der AfD dazu? Sie sind mir aufgefallen, weil Sie, das fand ich ganz bemerkenswert, weil Sie als einer der wenigen deutschen Politiker der ersten Reihe gesagt haben, ja, 7. Oktober, wir verurteilen das, klar, wir stehen auch klar an der Seite Israels, aber Sie waren auch sehr kritisch der Intervention in Gaza gegenüber und haben gesagt, das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Da wird Völkerrecht gebrochen, das geht zu weit. Das geht sozusagen über Selbstverteidigung hinaus. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Mhm.
Na, insgesamt finde ich es ja erstmal auch gut, dass wir auch über die Situation in Gaza so offen mal reden, auch über die Verfehlungen und auch über die Völkerrechtsverletzungen der israelischen Regierung. Das kam in der Vergangenheit doch relativ zu kurz, das sage ich ganz ehrlich. Wir reden auch dort
Wir haben ja häufig drüber gesprochen.
Ja, aber wir reden ja auch dort über 50.000 Tote, viele Kinder vor allem, Familien, die es betroffen hat. Also nicht der Hauptteil an Terroristen, die dort getötet wurden, sondern Familien und Kinder. Und natürlich ist diese Idee sehr kritisch zu betrachten, wenn nicht gar absurd, das sage ich ganz offen. Man kann nicht gegen die Bevölkerung dort Fakten schaffen, eine Bevölkerung mit 2 Millionen Einwohnern, Palästinenser, vertreiben, noch dazu gegen die Interessen auch Jordaniens, Ägyptens. Also man macht im Prinzip diesen Brenntiegel Nahen Osten noch gefährlicher. Und vor allen Dingen muss man sich halt auch die Frage stellen, gerade als Europäer und auch als Deutsche, wohin die Flüchtlingsströme in diesem Gebiet dann vor allen Dingen gehen werden. Und dazu werden wir hauptsächlich wahrscheinlich wieder Anlaufpunkt oder auch Europa. Das ist den Amerikanern ein Stück weit egal. Klar, weil wir haben dann natürlich wieder die Kosten und die Probleme zu tragen. Also das muss wirklich mit den Partnern dort vor Ort, auch mit den Anrainerstaaten geklärt werden. Ich halte die Zwei-Staaten-Lösung nicht für beendet. Diese Diskussion sollte weitergeführt werden, vor allen Dingen, weil auch die Unterstützung von China und auch von Russland, was die Zwei-Staaten-Lösung angeht, dort ist. Und da müssen natürlich auch die Großmächte mit einbezogen werden.
Ist natürlich vor dem Hintergrund, wenn man überlegt, Westjordanland und Ostjerusalem dazugerechnet, da sind, glaube ich, ungefähr 600.000 Menschen dort, die eigentlich dort nicht sein sollten. Also mir fehlt da die Fantasie, ehrlich gesagt. Sogar ein Teil des Kabinetts Netanyahu wohnt dort in diesen illegalen Siedlungen. Also Zwei-Staaten-Lösung klingt gut, aber ich bin da ehrlich gesagt bei Nikolaus Blome. Mir fehlt die Fantasie, wie das gehen soll.
Die UNO hat ja beschlossen, den Staat Israel zu gründen und den Staat Palästina. Allerdings damals wollten die arabischen Staaten beide Staaten nicht und haben schwere Fehler begangen, die natürlich Folgen haben bis heute. So gibt es eben nicht den Staat Palästina. Genau. Aber spät ist eben auch immer noch besser als gar nicht.
Nur was ist die Alternative, wenn wir keine Zwei-Staaten-Lösung anstreben als fernes Ziel? Was ist die Lösung? Keiner wird ja weder dem einen noch dem anderen Volk ein Existenzrecht absprechen wollen. Und beide Völker brauchen ihren Raum. Beide dürfen die Menschenrechte nicht verletzen. Wir dürfen aber nicht vergessen, wer den letzten Konflikt angefangen hat. Das war die Hamas am 7. Oktober. Wir dürfen nicht die einen Toten gegen die anderen aufrechnen. Aber genau, Zwei-Staaten-Lösung als fernes Ziel. Ohne das wird es nicht gehen, weil sonst ist ja die logische Alternative, einer muss weg und das kann keiner wollen.
So, wir haben einige Themen, die wir relativ zügig, aber ich würde sie wahnsinnig gerne versuchen durchzubringen, weil hier auch ganz verschiedene politische Positionen sitzen, um einmal zu verstehen, wie man eine Vision für dieses Land entwickeln kann und was möglicherweise die richtige ist. Und ich habe gerade Elmar Thewissen nach dem Thema Migration gefragt, das wir gleich am Beginn, aber nur kurz versuchen wollen zu behandeln. Robert Habeck sagte mit Blick auf die Bundestagsdebatte am Freitag, Herr Blume, gestern hier in der Sendung, wir hatten plötzlich amerikanische Verhältnisse, wir hatten zwei Lager und das eine hat die AfD mit eingeschlossen und dazwischen war ein tiefer Graben. Man konnte sehen, wenn das nicht eingeholt wird, was in Deutschland die nächsten 20 Jahre politische Wirklichkeit werden kann, dann wird es schwierig. Hat er recht?
Ich glaube, das ist ein bisschen zu schwarz gemalt. Ich glaube, ein Graben in der Mitte, zwischen links und rechts, in Anführungsstrichen, den gab es schon immer. Nun hat sich auf der rechten Seite dieses Spektrums eine Partei dazugesellt, die in Teilen rechtsextrem ist, die ich in dieses Lager gar nicht zählen würde, in das Lager rechts der Mitte. Und immer mal wieder musste das überbrückt werden in großen Koalitionen. Und zuletzt hatten wir nur noch große Koalitionen. Und darum ist uns vielleicht auch ein bisschen die Erinnerung dafür abhanden gekommen, dass es eigentlich mal richtig große politische Unterschiede zwischen der SPD und der CDU-CSU gab. Da muss man nur 20, 30 Jahre zurückgehen. Da war das so. Und vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, weil es halt ein sehr stabiles, auf zwei Beinen stehendes Gefüge war.
Und auch ein echtes Angebot, im Sinne auch eines Alternativangebots.
Und Kiesinger, wirklich zwei
Und das
Punkten.
Eben auf der, ja, na gut, oder Freiheit statt Sozialismus war, glaube ich, der Spruch von Franz Josef Strauß 1980. An sowas erinnern wir uns fast gar nicht mehr. Und ob das eine besonders gute Zeit war, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass sich das parlamentarische System in Anführungsstrichen mit neuen Mehrheitsverhältnissen zumindest auseinandersetzen muss. Es muss ja nicht jedes Mal so krachend an den Baum gehen, wie bei Friedrich Merz am vergangenen Freitag.
Herr Gysi, wie würden Sie das beschreiben, was da jetzt im Parlament passiert ist?
Also es war eine schlimme Woche. Und zwar aus einem Grunde, weil die CDU-CSU zusammen mit der FDP und dem Bündnis Sahra Wagenknecht versucht haben, ein Gesetz durchzubekommen, das sie ohne die AfD nicht hätten durchziehen können. Jetzt kann man natürlich SPD und Grünen und uns den Vorwurf machen, dass wir nicht mitstimmen wollten, aber wir hatten eben auch wirklich Bedenken, was EU-Recht betrifft, was Grundgesetz betrifft und aus vielen anderen Gründen. Und ich verstehe es auch nicht, er war noch nicht unter Zeitdruck. Wir wählen in knapp 2,5 Wochen. Dann gibt es neue Mehrheitsverhältnisse. Dann kann er das ja theoretisch versuchen, selbst wenn er dann vom Bundesverfassungsgericht scheitert.
Aschaffenburg, Herr Gysi, ne?
Ja, Aschaffenburg. Ja, sehen Sie, auch wieder interessant. Wann kam der Gesetzentwurf? Nach Magdeburg? Nein. Erst nach Aschaffenburg.
Nee, das verstehe ich schon.
Das sagt auch was.
Ja, natürlich sagt das was.
Das,
ich er will kam noch nicht nach Brockstedt, er kam nicht nach Solingen, ist schon alles klar.
Das ist schon klar. Ne? Ja. Und er hat ja selber gesagt, das macht er nicht. Das kommt für ihn nicht in Frage. Mhm. Und plötzlich hat er seine Meinung geändert. Und ich bin dankbar, muss ich sagen, den 12 Abgeordneten der CDU-CSU und den 16 der FDP, die nicht hingekommen sind. Sie waren zwar nicht so mutig, nicht dagegen zu stimmen, aber sie sind nicht hingekommen, weil sie wussten, dass wir da eine Mehrheit haben. Und sie wollten das nicht, dass ein Gesetz mit der AfD in Kraft tritt. Das ist ein Dammbruch. Und wissen Sie, was Herr Merz jetzt ganz schwer fällt? Jetzt werden die Landtagsfraktionen der CDU kommen und werden sagen, wir machen das zusammen mit der AfD oder jenes zusammen mit der AfD. Mhm. Und dann wird er aber sagen, nein, das will ich nicht. Dann werden sie sagen, das hast du doch selber gemacht. Ist erledigt. Der Damm ist gebrochen. Noch nicht zur Regierungsbildung, aber um Gesetze durchzubringen, die man nur mit der AfD durchbringen kann. Es geht nicht darum, wie Sie abstimmen. Sie können ja abstimmen, wie Sie wollen, für oder gegen ein Gesetz. Die Frage ist, ob man sich darauf einlässt, dass man etwas in Kraft setzt, was nur dann in Kraft gesetzt werden kann, wenn die AfD zustimmt. Und das hat er ja ausgeschlossen.
Wenn man es vorher ausgeschlossen hat?
Ja.
Mhm. Er hat es dann aber auch dann geöffnet. Also er hat es zuvor tatsächlich gesagt, mache ich nicht. Und dann hat er in der Debatte gesagt, ich habe meine Meinung geändert. Also insofern hat Friedrich Merz schon mit offenen Karten gespielt. Und wenn man so will, ehrlich das Visier hochgeklappt und gesagt, ich habe meine Meinung geändert. Mir ist das andere jetzt noch wichtiger. Ich möchte dieses politische Signal haben. Und dann haben sich ein paar Parteien allerdings auch verweigert, diesem Signal.
So, Dino Korpala, fragen wir gleich, Ladies first. Frau Hönig, was
sind Ihre Gedanken dazu? Das Tragische an der Geschichte ist ja, dass da in der Tat in dem Gesetz auch Sachen drinstehen, die die SPD vorher selbst haben wollte. Es ging, dass es da übereinstimmende Inhalte durchaus gab. Was ich nicht verstanden habe und was ich mit dem Pino Grigio-Moment gemeint habe, das ist ja
der berühmte Per Steinbrück-Moment, Wein unter, wie viel war das?
5 Euro würde er ja nicht kaufen. Ja, und
ein klassischer Steinbrück. Genau.
Auf so eine Szene haben ja in der vor der haben sich ja in der Union viele gefürchtet, dass Merz sich nicht unter Kontrolle hat und Sachen raushaut, die dann nachher ein großes Problem sind. Was ich strategisch nicht verstanden habe jenseits der Inhalte. Er hatte 3 Optionen. Die SPD stimmt zu, was ja nicht sehr wahrscheinlich war in der Hitze des Wahlkampfs. Sein Antrag fällt durch, er geht als Verlierer aus dem Parlament. Das Dritte, die AfD und andere stimmen zu, eine Koalition, die er vorher ausgeschlossen hat, eine Koalition in der Abstimmung. Und wenn er so ein kühlkalkulierender Stratege ist, wie er ja sonst gerne sagt, hätte er im Blick dieser 3 Optionen sagen müssen, ist eigentlich Mist. Die beste ist die unwahrscheinlichste.
Deswegen Franz Müntefering, ne? Der sagt, Taktik darfst du nicht machen und über Strategie darfst du nicht erzählen. So waren seine Worte damals.
Naja, aber dadurch wird die Politik auch nicht glaubwürdig. Ja, man muss schon auch was zu seiner Strategie sagen.
Aber gut.
Die vierte Option fehlt, nichts tun.
Nichts tun, so.
Und das war, also man kann zumindest argumentieren, ob das wirklich die beste Option gewesen wäre, denn das wäre
und dahinter würde ich ein großes Fragezeichen setzen. Auch.
Nur praktisch verändert sich ja nichts. Selbst wenn das Gesetz durchgegangen wäre am Freitag, hätte sich jetzt nichts geändert. Und in 4 oder 8 Wochen hat er womöglich die Chance dazu.
Es geht dann schon auch um Signale, um klare Signale, die man auch setzen muss. Was war denn die Strategie der AfD, Herr Korpala?
Na gut, dieses Gesetz hat ja die CDU, CSU schon im Dezember in der ersten und zweiten Lesung in den Bundestag gebracht. Und wir haben uns natürlich auch gewundert, warum die dritte Lesung nicht gleich danach kam. Da hat die CDU überhaupt keine Anträge mehr in den Deutschen Bundestag eingebracht, weil sie ja die Angst hatte, dass die Falschen zustimmen. Also sich im Prinzip, und das muss ich Ihnen auch widersprechen, Herr Gysi und auch Herr Blome, der Demokratie verweigert. Es geht darum, dass die Bevölkerung, und über die sprechen wir hier überhaupt nicht, sich endlich eine Änderung in der Migrationspolitik nach diesen Anschlägen und nicht bloß nach Aschaffenburg, sondern auch nach Mannheim, nach Magdeburg, gewünscht hat und dass es hier eine Reaktion gibt. Und wir haben immer gesagt, und das ist unser Politikansatz, egal von wem die Anträge kommen, wenn sie dem Interessen der Deutschen dienen, vor allen Dingen auch der Sicherheit der Deutschen, das gilt im Übrigen auch Anträge der Linken, auch wenn da nicht viele gute dabei sind, dann würden wir diesem auch zustimmen. Auch
welchem, von der SPD. Antrag der Linken würden Sie zustimmen?
Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wenn es zum Beispiel um soziale Punkte geht, die eingebracht werden, oder wenn es um Renten geht, die gucken wir uns genauso gut an und würden wir genauso zustimmen. Und
haben Sie bei einem einzigen zugestimmt?
Herr Blome, ganz kurz, und weil Sie das auch gestern sagten, Herr Lanz, wir haben uns bei dieser Sitzung feigstend daneben gesetzt. Das haben wir eben nicht getan. Im Gegenteil. Und wenn ich gesehen habe, wie diese ganze Woche lief, auch die ganze Bundestagsdebatten, da muss ich wirklich sagen, das war ein Tiefpunkt in der Demokratie. Und zwar von denjenigen Parteien, vor allen Dingen auch von den Linken, auch von der SPD, wie sie sich dort verhalten haben, wie sie teilweise auch uns beschimpft haben in einer Art und Weise. Das Tor zur Hölle wurde aufgestoßen. Also was ist denn in diesem Land passiert in der Woche, was jetzt anders war? Entschuldigung, das passiert im kommunalen Parlamenten, in Landtagen, passiert das fast jede Woche, dass wir und auch mit unseren Mehrheiten Gesetzesanträge durchgehen, auch Anträge. Und das ist auch richtig so, das ist Demokratie. Und alle, die jetzt hier von Verächtlichung machen, sprechen, die verachten die Demokratie, indem sie uns ausschließen, indem sie die Wähler ausschließen. Und nach der nächsten Bundestagswahl werden sie mit 13, 14, 15 Millionen Wähler der AfD zurechtkommen müssen und vielleicht sogar mit Mehrheiten, die ohne uns überhaupt nicht mehr an Gesetzesvorhaben oder Anträgen vorbeigehen.
Das mit dem, ich nehme das Wort gerne zurück, wenn Sie das so provoziert, irgendwie feixen, das ist aber das Wort, das ich dieser Tage so häufig dazu gelesen habe, und ein bisschen sah es auch so aus. Es war auf jeden Fall schon eine merkwürdige Situation, und das war auch der Grund, warum man jeder verstanden hat, dass da etwas schon Historisches passiert. Ja, dieser demonstrative Jubel, um es jetzt mal sozusagen auf Ihrer Seite. Sie haben ja gerade eine Abstimmung sozusagen gewonnen. Vielleicht können wir das einfach noch mal ganz kurz zeigen. Und dieses dann doch sehr betretene Schweigen auf der anderen Seite. Wir hören einmal ganz kurz rein, ganz kurz noch mal diese Szene.
Haben gestimmt 348. Mit Nein haben gestimmt 345. Es gab 10 Enthaltungen. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen.
Und so weiter, weil die Lesart war vieler Kommentatoren auch, da ist die CDU in eine Falle getappt. Wir reden ja auch über ein gebrochenes Versprechen. Das Versprechen aus dem November war von Friedrich Merz, wir organisieren Mehrheiten.
Nicht gegeben.
Nein, ich weiß. Ich weiß. Also,
Entschuldigung, er hat 1:1 unsere Forderungen kopiert, die wir seit 7 Jahren fordern. Und
was mich interessiert,
deswegen stimmen wir diesen Anträgen
ja, was mich zu. Interessieren würde, Herr Kopalla, weil ich immer noch versuche zu verstehen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Hätten Sie nach Aschaffenburg diesen Antrag, hätten Sie den eingebracht? Also wollte Ihnen Merz zuvorkommen?
Natürlich.
Sie hätten ihn eingebracht.
Wir haben die letzten Wochen etliche Anträge der gleichen Art eingebracht. Teilweise durften wir sie nicht aufsetzen, weil die Mehrheiten dazu gefehlt haben im Ältestenrat. Also wir haben das die letzten Wochen auch unisono in der letzten Sitzungswoche
permanent gemacht. Das heißt, Sie wollten die Erzählung vermeiden, schau mal, die anderen reden wieder nur und tun nichts, aber wir nach Aschaffenburg machen jetzt was.
Es geht ja auch insgesamt um eine Politikwende, die die Bürger insgesamt parteiübergreifend...
Wir reden jetzt hier über politische Strategie.
Natürlich. Auch, ne? Ja, also natürlich.
Welchen Antrag nach Aschaffenburg haben Sie diesbezüglich eingebracht? Gar keinen.
Ja, wir konnten keinen einbringen, Herr Gysi, weil wir keine Mehrheit im Ältestenrat haben.
Anträge kann man immer stellen erstmal.
Wir haben genügend Anträge, schauen Sie sich das an.
Aber Sie haben sich sowieso geirrt, das, was Sie sagten, da gab es schon die erste und zweite Lesung. Stimmt natürlich nicht. Es gab die erste Lesung in der Woche.
Die zweite Lesung,
Gesetze beschließt, das ist auch falsch. Das darf nur der Bundestag und noch in gewisser Hinsicht die Landtage. Die Gemeinde
können Beschlüsse fassen. Brauchen wir jetzt keine Wortklauberei machen,
Herr Gysi. Wissen Sie, aber es ist so eine gewisse Ungenauigkeit.
Ich meine, wissen Sie,
ungenaues Denken voraus.
Das BSW hat auch in dieser Richtung, was Migration angeht, einen wesentlich größeren Weitblick als die Linke. Also von daher kann ich ja eigentlich auch nur jeden linken Wähler empfehlen, eher das BSW in dieser Richtung zu wählen als Ihre Partei.
Was mich wirklich stört, ist diese ganze undifferenzierte Debatte über Migration. Also unsere Bevölkerung nimmt jährlich ab. Uns sterben mehr Menschen, als geboren werden. Das liegt auch daran, dass die jungen Leute nicht mehr wissen, dass es ihren Kindern einmal besser gehen wird als ihnen selbst. Da sind sie unsicher geworden. So, Jetzt sagen mir die Unternehmerverbände, wir brauchen zwischen 400 und 600.000 Beschäftigte jedes Jahr aus dem Ausland.
Ja, die kamen ja nun nicht.
Warten Sie mal. Ja. Also Ihr Herr Höcker würde ja sowieso alle rausschmeißen. Also, wenn wir die brauchen, weil ansonsten unser Gesundheitswesen zusammenbricht, unsere Pflege zusammenbricht, die Gaststätten, die Hotels zusammenbrechen, haben wir also das auf der einen Seite. Das ist aber was anderes als Flüchtlinge. Das darf man eben nicht vergleichen. Da gibt es sogar Werbebüros in Vietnam, im Kosovo und sonst was. So, die zweite Gruppe sind die, die wirklich ein Recht auf Asyl haben. Das, was Sie ja aberkennen. Und ich muss Ihnen dazu sagen, von meiner Familie, wenn meine Großmutter nicht im nicht besetzten Teil Frankreichs Asyl bekommen hätte, hätte sie die Nazi-Zeit nicht überlebt. Und meine Urgroßmutter ist in Auschwitz umgebracht worden.
Das können Sie doch nicht vergleichen
deshalb
mit der heutigen
sage Zeit, Herr Gysi.
Entschuldigung, das sind wieder Vergleiche, die unsachlich sind.
Nein, ich will was ganz anderes sagen. Ja, es gibt Menschen auf der Welt, die wirklich schlimm politisch verfolgt
natürlich
werden.
Gibt's die.
Und das gehört zu unserer Verantwortung, dass wir ihnen Asyl geben. So,
sollen
und dann gibt es die Gruppe, die keinen Anspruch auf Asyl hat. Und da ist es natürlich schwieriger. Nur, ich sage Ihnen auch eins, wenn Sie die an den Grenzübergangsstellen zurückweisen, gehen die über die grüne Grenze. Wir können eine Grenze von 3000 Kilometern gar nicht alle 50 Meter mit einem Bewaffneten. Wie viel?
Mehr? 3800? Ja, wir brauchen eine Grenze zu Dänemark also, nicht sichern. Ich denke, da sind wir uns einig.
Ja, wieso? Die können auch über See kommen. Hören Sie mal, die können ja Umwege fahren. Und ich sage Ihnen nur eins, dann kriegen wir lauter Illegale. Die arbeiten schwarz,
ja, die
kriegen keine Steuern, die sind nicht registriert. In viel größerem Umfang. Sie würden das verursachen. Glauben Sie mir, dass wir viel mehr
würden
Illegale
bekommen. Würden Sie, Herr Gysi, mit anderen Worten, würden Sie es einfach so weiterlaufen lassen?
Nein, wie
es
auch nicht. Ich sage, weil wir brauchen eine geordnete Zuwanderung. Und dazu müssen wir uns auch überlegen, was machen wir mit Leuten, wo die Asylanträge abgelehnt werden.
Ich frage das deswegen, Herr Gysi, weil wir wollen ja heute auch ein bisschen verstehen.
Ihr Partei fordert 1 Million Klimaflüchtlinge, die kommen sollen.
Jedes Jahr. Das hat er nicht gefordert, Herr Kupala. Wir müssen sauber bleiben und auch fair sein.
Ja, aber das ist doch genau
der
Gegenspruch.
Jan van Aken, über den reden wir, der hat sich sozusagen rhetorisch selber die Frage gestellt. Nee, Entschuldigung, ich trage es einmal kurz vor, damit es jeder versteht. Er hat gesagt, wie viele Flüchtlinge können wir eigentlich verkraften? Und sagt dann 10.000. 100.000, vielleicht 1 Million und wies dann in dem Zusammenhang darauf hin, deswegen ist es keine Forderung. Er sagte, wir haben es ja auch geschafft, 1 Million Ukrainer im Land aufzunehmen und sagt dann so sinngemäß, 1 Million ist eine völlig überschaubare Zahl. War die Formulierung. Und da zuckt man natürlich zusammen, weil man sagt, warte mal, jedes Jahr 1 Million Menschen, halten Sie das ernsthaft?
Nein.
Für etwas, was funktionieren könnte.
Und das tut ihm auch leid.
Nein.
Er hat, warten Sie mal, ich will ja bloß sagen, sein Mitarbeiter hat das autorisiert, den Fehler wird er nie wieder begehen.
Also Sie ziehen das zurück, das Quatsch.
Ja, das hat er so gar nicht gemeint. Was er meinen wollte, ist, dass die Flüchtlingsproblematik...
Ja, das stimmt doch,
Entschuldigung, da müssen Sie aber Ihr ganzes Wahlprogramm zurückziehen.
Da steht drin, dass Sie alle Asylrechtsverschärfungen zurücknehmen wollen.
Ich sage, wir brauchen eine geordnete Zuwanderung. Darüber müssen wir sprechen. Aber die Gründe für die Flucht nehmen doch zu. Und wir sind die Einzigen, die das bekämpfen wollen. Stellen Sie sich doch mal vor, es gäbe endlich einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine. Dann würden die meisten ukrainischen Flüchtlinge zurückkehren.
Das
haben wir immer gefordert.
Ja, alle wollen es auch nicht.
Es gab nicht eine Waffenstillstandsinitiative durch den NATO-Staat.
Nein, bitte.
Nicht einer.
Bitte, lass uns wirklich nicht Bullendum hier durch die Gegend schleudern, um es mal so zu sagen.
Dann, wenn wir wirklich stabile Verhältnisse in Syrien bekommen, dann kann man die Flüchtlinge auch nach Syrien zurückschicken.
Aber noch haben wir keine. Es ist nicht anständig, irgendeiner politischen Partei in Deutschland, und zwar wirklich jeder, zu unterstellen, dass sie nicht an Frieden in der Ukraine interessiert sind.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gab keine Waffenstillstandsinitiative von einem NATO-Staat. Das stimmt. Sie dachten, militärisch zum Frieden zu kommen.
Ja,
und das hat General Cunard ausgeschlossen und der jahrelange Chef des Generalstabs der US-Streitkräfte, General Milley, hat es auch ausgeschlossen.
Ja, okay.
Ich verstehe nichts vom Militär. Aber ich habe eine Regierung, die nur aus Militärspezialisten besteht.
Zur großen Militärpolitik. Noch einmal, Herr Gysi, in Ihrem Wahlprogramm steht Rücknahme aller Asylrechtsverschärfungen der letzten Jahre, Rücknahme der europäischen Einigung auf diesen Außengrenzenschutz.
Kein GEAS.
GEAS ist der
also das neue Asylabkommen,
das Akronym
wollen
dafür.
Wir auch nicht haben.
Das heißt, das würde mindestens bei den Zahlen eine Menge machen, und zwar nach oben. Und das wissen Sie auch. Das kann man ja auch, wenn Sie es vertreten wollen, vertreten Sie es.
Aber verstehen Sie, Sie nicht arbeiten. Wir machen keine Integration. Und wenn der südlichen Männer, Männern sagst, dass sie keine Arbeit kriegen, ein Jahr nicht, zwei Jahre nicht, dann wären die immer merkwürdiger von Tag zu Tag. Ich verstehe es auch gar nicht. Weil wenn sie arbeiten würden, hätten wir ja was davon. Aber
würden Sie bestreiten, Herr Gysi, ich meine, einer der Gründe, warum diese Bevölkerung ja auch auf Aschaffenburg so reagiert hat, wie sie reagiert hat,
hat natürlich
damit zu tun, weil es auch Ausdruck einer totalen Überforderung ist.
Ja.
Also deswegen fand ich es immer so unanständig, von politischer Seite auf ein paar arme Behördenmitarbeiter zu zeigen und zu sagen, ja, die haben es da nicht im Griff, und noch schäbiger zu sagen, oh, da läuft in Bayern offensichtlich einiges schief. Ganz ehrlich, bei diesen Zahlen, über die wir hier sprechen, an Menschen, die integriert werden müssen, die alle betreut werden müssen, wie soll das funktionieren? Und das ist genau der Grund, warum das Gefühl von Kontrollverlust entsteht.
Ja, das verstehe ich doch.
Sie würden trotzdem sagen, das, was in Ihrem Wahlprogramm steht, das bleibt da auch so stehen.
Das ist doch, das Asylrecht haben wir ja mal in einem anderen Umfang gewährt als gegenwärtig. Mhm. Und daran ist die Bundesregierung nicht zugrunde gegangen. Und damals gab es auch keine Terroranschläge. Das liegt übrigens daran, dass seit 2015 die Sicherheitsüberprüfungen nicht mehr stattfanden, die vorher stattgefunden haben. Da gab es in Frankreich Terroranschläge, in Deutschland nicht. Das hat sich seitdem leider geändert. Da muss man auch drüber nachdenken.
Und da bin ich auch mit Innenpolitikern im Gespräch.
Okay. Aber dort, wo jemand wirklich politisch verfolgt ist, muss er das Recht haben auf Asyl. Das, finde ich, verlangt unsere Geschichte von uns.
Okay. In dem Zusammenhang, Herr Kopalla, müssen wir über eine Szene sprechen. Alice Weidel auf dem Parteitag, da ist ausdrücklich ein Wort sozusagen benutzt worden, über das ich gerne mal mit Ihnen reden würde, weil ich gerne verstehen möchte, was genau Sie eigentlich damit meinen. Wir hören mal rein.
Wir haben einen Zukunftsplan für Deutschland, den wir in den ersten 100 Tagen einer Regierungsbeteiligung angehen. Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen. Und eine ganz klare Ansage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Sie sind dicht. Sozialleistungen für nicht aufenthaltsberechtigte streichen und Rückführung im großen Stil durchführen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Und Herr Kopalla, das ist das Tor zur Hölle, was Alice Weidel da wirtschafts- und migrationspolitisch aufstößt. Wenn die Grenzen dicht sind, dann ruinieren sie die deutsche Wirtschaft.
Ja, also
die deutsche Wirtschaft braucht jetzt schon jedes Jahr Fachkräfte, Handwerksbetriebe, Industriebetriebe.
Das weiß ich doch alles. Wissen Sie,
und die Sozialsysteme
brauchen das auch. Es ist doch immer dasselbe. Wenn man die Grenzen kontrolliert, heißt es nicht, dass die Grenzen geschlossen sind, dass hier niemand mehr rein kann. Das stimmt doch nicht. Und wenn Sie unser Wahlprogramm lesen, sehen Sie auch ganz genau, dass es ein Widerspruch ist, was Sie gerade sagen.
Ich habe das sehr intensiv gelesen.
Und ich denke, die Frage, die Herr
die Arbeitnehmer
wollte
im Ausland, Frau Weidel, sehen mit dem Satz, die Grenzen sind dicht und Remigration muss sein, dann kommen die nicht.
Wo kommen denn die Fachkräfte? Seit 10 Jahren wird uns das versprochen und die kommen nicht. Warum kommen sie nicht?
Weil wir die Abgaben nicht... Weil Sie die Stimmung im Land so zerstören, dass die...
Wer regiert?
Ja, lassen Sie mich ausreden.
Aber nicht, weil ich die Stimmung... Das ist doch Unsinn.
Das hat nichts mit der Ampel zu tun, sondern es hat andere Gründe.
Das ist schön.
Das Institut der deutschen Wirtschaft, was ja sehr renommiert ist und was das Sprachrohr der Wirtschaftsverbände auch ist, hat diese Stimmung eingesammelt.
Ich bin auch im
Wirtschaftsverband. Und da ist herausgekommen, dass über die Hälfte der befragten Hauptgeschäftsführer von IHK, von Handwerk, also richtig Basis, gesagt hat, wir haben Probleme, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, wenn die AfD hier stark ist. Sie, die AfD, ist ein Standortrisiko für die deutsche Wirtschaft und insbesondere für den Mittelstand.
Standortrisiko ist eine Ampelregierung. Aktuell sehen wir es mit hohen Abgaben, vor allen Dingen mit hohen Steuern, mit hoher Bürokratie, mit hohen Energiepreisen, mit hohen Strompreisen. Das sehen wir doch aktuell. Aktuell wandert die Industrie und auch der Mittelstand ab, nicht wegen der AfD. Das ist völliger Unsinn. Schauen Sie sich die Daten an, schauen Sie sich den Wirtschaftsteil der führenden Zeitungen jeden Tag an, da sehen Sie es.
Sie sind ein Standortrisiko und wenn Sie, wenn man Ihr Wahlprogramm liest, dann sieht man, dass Sie die Probleme, was das Thema Energiekosten und Steuern angeht, noch dramatisch verschärfen werden.
Lass uns eins nach dem anderen. Ganz kurz, Herr Blume, und dann wird mich Herr Zabal interessieren.
Ich habe mir auch noch was angetan, neben dem Wahlprogramm der Linkspartei, das von der AfD auch noch zu lesen. Wenn Sie von Remigration sprechen, dann betrifft das zum Beispiel Leute, das steht in Ihrem Wahlprogramm drin, die hier ewig und 6 Tage ins System eingezahlt
Nein,
haben.
Nein, das ist nicht drin im Wahlprogramm. Wo steht das? Sagen Sie mir den Satz, die Seite. Das stimmt nämlich nicht, was Sie
das
sagen,
Das Bürgergeld Blume. Wird für Ausländer nur noch ein Jahr gezahlt und dann ist Schluss. Steht in Ihrem Wahlprogramm.
Für Nichtdeutsche. Das steht ganz klar
drin. Okay, gut.
Ja?
Aber Leute, die hier nicht deutsch gearbeitet haben, 10, 20, 30 Jahre und vielleicht keinen deutschen Pass haben, kriegen dann bei Ihnen noch ein Jahr Bürgergeld und dann was? Verhungern in Deutschland?
Nein, die kriegen Bürgergeld. Raus? Jeder, der in unser System eingezahlt hat, auch wenn er nicht Deutscher ist, kriegt Sozialleistung.
Falsch. Das steht in Ihrem Wahlprogramm drin, genau nach einem Jahr ist Schluss mit dem Bürgergeld für Ausländer.
Nein, für Bürgergeld ist nicht Schluss.
Darf ich Ihnen mal
folgen? Und hier geht es auch nicht um die Bürgergeldeinzahler, vor allen Dingen um die Ukrainer geht es hier. Da haben wir ganz klar gesagt, und das sind zum Beispiel 6 Milliarden pro Jahr, die wir ausgeben für Ukrainer, für Flüchtlinge, die in Bürgergeld gehen. Und die sollen eben kein Bürgergeld mehr bekommen. Und deshalb finde ich sozial gerecht. Im Übrigen fordert das jetzt auch die CDU-CSU.
Sie lenken vollkommen ab. Es geht nicht um die Ukrainer. Es geht um die Leute, die gearbeitet haben, arbeitslos werden. Den Arbeitslosen kürzen Sie das Arbeitslosengeld drastisch.
Kürzen wir nicht. Wir regeln es so, dass Moment. Die viel einzahlen.
Und dann geht's ins Bürgergeld und der Ausländer ist kein Bürgergeld.
Also das stimmt doch gar nicht. In Ihrem Wahlprogramm steht drin, dass man, wenn man ein Jahr gearbeitet hat, nur noch 6 Monate Arbeitslosengeld kriegt.
Richtig so.
Und dann alle 2 Jahre 1 Monat mehr.
Richtig.
Also da hat jemand 10, 15 Jahre gearbeitet und wird dann plötzlich arbeitslos. Und bei Ausländerinnen und Ausländern, die hier gearbeitet haben, also nehmen wir mal an, der schwedische Arzt.
Also Menschen ohne deutschen Pass.
Der schwedische Arzt kriegt ein Jahr lang und dann kriegt er nichts mehr. Auch kein Bürgergeld, gar nichts. Dann darf er verhungern.
Steht das da so drin?
Nein, steht nicht zu drin.
Doch.
Nein, das insulieren
Sie. Ja, pass auf, ich will Ihnen mal was sagen, Herr Kopalla. Ich habe mir die Mühe gemacht und das war für mich eine Zumutung, Ihr Wahlprogramm zu lesen.
Ihr war eine Zumutung, Herr Gysi.
Ja,
muss ich ganz ehrlich sagen.
Das habe ich aber Sie lieber gelesen.
Die Gesellschaft zwischen aber den Sie müssen das ja nicht. Zwischen der Mittelschicht.
Jetzt lassen Sie mich trotzdem mal einen Satz zu Ende sagen. Ich will Ihnen mal vorschlagen.
Ganz kurz, Herr Gysi, ganz kurz, damit nicht alles durcheinander geht. Also was drinsteht, ist diese Begrenzung auf ein Jahr.
Klar. Ja, das steht, drin. Ja, aber da steht doch nicht drin, dass die nachher gar nichts mehr kriegen. Wo steht das?
Ja, doch, da steht drin, dass Ausländer und Deutsche kein Recht auf Bürgergeld haben.
Was kriegen Sie denn dann? Ja. Was passiert dann danach?
Natürlich haben Sie Recht auf Sozialleistungen.
Das ist doch Bürgergeld. Ja. Welche Sozialleistungen gibt es
denn unterhalb des Bürgergeldes? Wir haben da insgesamt, und da müssten Sie weiterlesen, eine Reform des Bürgergeldes insgesamt auch in unserem Wahlprogramm mit hineingeschrieben.
Also unterhalb des Bürgergeldes gibt es noch Essensgutscheine und Obdachlosenunterkunft.
Darf ich Ihnen trotzdem Folgendes vorhalten? Also wir hatten einen Bundeshaushalt 24 von 477 Milliarden. Wir hatten Verteidigungskosten in Höhe von 52 Milliarden. Sie schlagen in Ihrem Wahlprogramm vor, 5% des Bruttoinlandsprodukts. Das sind 209 Milliarden.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Da steht nicht
5% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, in jeder Rede sagen Sie das.
Das ist doch völliger Unsinn. Und
also dann lassen Sie mal jetzt
meine
Lüge gelten. Lassen Sie mal meine Lüge einen Moment lang gelten. Ich habe mir Ihre Steuervorschläge angesehen. 12 Milliarden streichen Sie bei der Erbschaftssteuer.
Herr Gysi, Moment, lassen Sie mich das mal einmal sagen. Sie dürfen sofort Steuer machen, sofort. Ich würde gerne einmal das mit der Migration abklären, um einmal zu verstehen, was das Thema ist.
Ja, aber das ist ja abenteuerlich, was Sie hier vorschlagen.
Was falsch aufgeschrieben ist von Ihren Mitarbeitern. Nee.
Also,
Entschuldigung.
Ganz kurz, vielleicht kann ich lösen. Also. Ich glaube, die 5%, die fielen auf Nachfrage in einem Interview, so habe ich das im Kopf, mit Alice Weidel. Da wurde sie gefragt, wie hoch soll das sein? Es standen die 3,5%.
Ja, steht im
ganz kurz, es steht nicht im Wahlprogramm. So meine ich.
Ja nachgekommen
Frau Weidel hat gesagt, ja, möglicherweise könnten das auf Nachfrage, muss man fair sein. Auf Nachfrage können das auch 5% sein, sagte sie, ja, möglicherweise auch 5%.
Vom Bruttoinlandsprodukt. Das sind 209 Milliarden.
Ganz kurz, sie hat es auch begründet, sie hat gesagt, möglicherweise ist das nötig und wenn wir eine starke Armee brauchen, und ich sag mal, wir haben es gerade gehört, anfangs Elmar Thewissen ist so das Stichwort, wir haben über Grönland und anderes gesprochen, wir leben in einer Welt, in der Dominanz offenbar wieder ein großes Thema ist und ob uns das gefällt oder nicht, wir werden uns irgendwie dazu verhalten müssen. Aber Migration und insbesondere das Wort Remigration. Das klingt dann immer so und ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Botschaft für Ihre Leute, für Ihre Wähler. Aber was mich wundert ist, dieses Wort war nicht im Programm ursprünglich. Jetzt ist es plötzlich drin. Was heißt Remigration? Warum ist dieses Wort im Programm und was bedeutet Remigration?
Ja, ich meine, Migration ist klar, ist eine Zuwanderung. Remigration ist natürlich diejenigen, die remigriert werden müssen, die hier in unserem Land nichts zu suchen haben. Das sind diejenigen, wo ein Asylantrag abgelehnt ist. Und das sind natürlich auch Kriminelle. Und da reden wir von 250.000, 300.000, die sofort ausreisen.
Aber darüber reden wir.
Die müssen remigriert werden, und zwar sofort. Darüber reden wir.
Aber nur die oder worüber reden wir? Weil das klingt jetzt
so...
Wir reden nicht über
deutsche Staatsbürger.
Ja.
Ja, das ist auch nirgendwo erwähnt.
Reden wir über Doppelstaatsbürger? Doppelstaatler? Reden wir über Menschen mit zwei
Staatsbürgerschaften? Auch nicht über Doppelstaatler. Es sei denn, natürlich, wenn sie kriminell werden, dann kann man darüber reden, ob die doppelte Staatsbürgerschaft oder die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden kann. Auch im Übrigen ein Vorschlag, den mittlerweile die CDU übernommen hat. Also das sind natürlich
und Dinge. Menschen ohne deutschen Pass, das würde mich auch mal interessieren, da gibt es ja auch.
Mensch, 15% Menschen, der deutschen Arbeitsbevölkerung in Deutschland, wollen Sie die auch
reden? Ja, dann kann ich das jetzt gerne richtigstellen. Die sind hier herzlich willkommen. Und auch in unserem Programm ist davon klar die Rede. Und natürlich brauchen wir die. Jeder, der hierher kommt, Migrant, der hierher kommt, der Sprache vor allen Dingen mächtig ist, der hier arbeitet, ist in unserem Land herzlich willkommen. Und das habe ich immer wieder gesagt. Und viele Migranten wählen uns auch genau aus diesen Gründen.
Ja, ich will es einfach nur verstehen. Das ist sehr interessant. Sie sagen gerade, Migranten sind herzlich willkommen.
Die hierher kommen, die einen Arbeitsplatz haben, die sich nicht in die soziale Hängematte legen, die hier die deutschen Sprache mächtig sind, die sich auch unserer Kultur ein Stück weit anpassen.
Das heißt,
die sind herzlich willkommen.
Das heißt mit anderen Worten, das ist ja interessant. Also die AfD sagt, wir wollen Migration.
Nochmal, eine Fachkräftemigration.
Ja, Sie wollen Migration. Ich halte es nur mal fest.
Stehen wir überhaupt nicht im Wege, natürlich.
Aber Sie wollen Migration. Warum behandeln Sie denn wollen Sie Ausländer schlechter behandeln als Deutsche? Bei der Wohnraumzuteilung steht in Ihrem Wahlprogramm, Deutsche sind zu bevorzugen. Lockt das dann die Ausländer an, die Sie suchen, wenn Sie ihnen gleichzeitig sagen, du musst dich aber ganz hinten an die Schlange stellen, hinter all den deutschen Pass
hochhalten können. Ja, also, Herr Blome, als allererstes geht es darum, dass man natürlich der eigenen Bevölkerung, und zwar der deutschen Bevölkerung, eher Wohnraum zukommen lässt, als deren, die hierher kommen und auf den Wohnraum sogar einen Zugriff haben.
Das ist natürlich wieso, wenn die genauso arbeiten und genauso Sozialbeiträge zahlen, warum wollen Sie die zu Menschen zweiter Klasse machen?
Um die rede ich gerade nicht. Ich habe von denen geredet, die sich in eine soziale Hängematte legen, die hier hauptsächlich von Sozialleistungen leben. Wissen Sie, ich bin von deutschen Staatsbürgern gewählt und ich vertrete die Interessen der deutschen Bevölkerung. Und nicht von Ausländern.
Also, um das mal klar zu machen.
Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ja, Sie müssen nicht alle von allen Seiten mich tribunalmäßig hier jetzt angeifern. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist für mich meine Position als Politiker. Das ist meine Aufgabe als gewählter Souverän.
Vollkommen geschenkt. Aber
ist nicht geschenkt.
Wir waren,
das ist wichtig.
Schön, Herr Schobala.
Naja, weil Sie sagen, es ist geschenkt.
Sie hatten nur gerade gesagt, die heißen die Ausländer willkommen.
Ich bin sehr damit einverstanden. Das ist ja richtig.
Sie haben gerade eben gesagt, wir heißen die Ausländer willkommen, insbesondere jene, die arbeiten wollen.
Genau, die Fachkräfte.
Sie lassen aber eben jene willkommenen Fachkräfte, Ausländer, keine Deutschen, hinter den Deutschen anstehen, wenn es um Wohnraum geht. Hatten Sie eben zugegeben. Sie lassen sie hinten anstehen, wenn es um Bürgergeld geht, falls sie dann doch mal arbeitslos werden nach 10 Jahren, 20 Jahren.
Haben Sie genau das gleiche?
Boah, da waren wir eben schon
Schritt
weiter. Wir waren schon einen Schritt weiter. Sie zahlen das Bürgergeld nur ein Jahr für Ausländer. Das
steht in Ihrem komischen
Programm drin. Face it.
Darf ich mal nachfragen? Wissen Sie, was mich ärgert, ist, die AfD wird immer nur nach Migration gefragt.
Herr Gysi, sofort. Ganz sofort. Ich will nur noch einen Punkt
auch,
machen.
Man muss Gysi, mal das Programm
wir reden
wirklich
sofort
lesen.
Über Steuern und die bitte ein bisschen sortiert.
Und über Armut.
Ich finde es toll, wenn Leute hier so engagiert dabei sind. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage, Herr Kopala. Weil mein Gefühl ist, und da muss man nur mal in die Bücher von Martin Sellner, den Sie ja möglicherweise kennen, bekannter Rechtsradikaler aus Österreich, reinlesen. Das Wort Remigration ist schon auch so ein Triggerwort. Also so unschuldig, wie man das dann gelegentlich so vorträgt, so nach dem Motto, ja, es gibt Migration und dann gibt es Remigration, das ist eben das Gegenteil davon. So unschuldig ist das alles nicht. Dieser Begriff ist ein Begriff, der offensichtlich triggern soll. Der soll etwas machen, der soll den Eindruck erwecken, das wissen Sie auch ganz genau, der soll den Eindruck erwecken, da ist sozusagen etwas Größeres geplant. Ich finde es interessant. Im Grunde ist das, was Sie jetzt hier vorschlagen, 250.000 Leute sind ausreisepflichtig, das ist eigentlich CDU-Programm.
Ja, aber das passiert ja nicht.
Ich will es nur sagen, aber der Eindruck, der erweckt werden soll, ist, da geht es um viele, viele, da ist die Parallele auch zu Trump. Wir werden im ganz großen Stil Millionen...
Das hat der Bundeskanzler selbst angekündigt.
Ganz kurz, ich lese noch mal eine Passage vor und deswegen ist dieses Wort Remigration so interessant. Und das ist auch der Grund, warum Frau Weidel das so ausgesprochen hat, glaube ich. Und ist auch der Grund, warum es plötzlich in ihrem Wahlprogramm steht. Im Buch von Björn Höcke, Nie zweimal in denselben Fluss, da steht Folgendes... Zitat von Höcke, neben dem Schutz unserer Grenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein und bei dem wird man, so fürchte ich, und jetzt kommt's, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen. Und dann geht's weiter. Ich bin sicher, dass egal wie schlimm sich die Verhältnisse noch entwickeln mögen, am Ende noch genügend Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können, auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich, Achtung, der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung, Islamisierung zu widersetzen. Wenn die Wendezeit einmal gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt, denn die größten Probleme von heute sind ihr anzulasten.
Hört sich an wie mein Kampf.
Das haben nicht Sie gesagt, Herr Kopalla. Ich weiß auch, dass Sie sowas nie sagen würden. Aber dieser Mann, der das schreibt, ist Teil Ihrer Partei. Und da fällt auch dieses Wort. Ich würde nur einmal gerne verstehen.
Sie können mit Ihrer Antifarma aufräumen, die Sie in Ihrem Wahlprogramm mit Geldmitteln aus Steuermitteln unterstützen, bevor Sie mich jetzt mit Björn Höcke hier in irgendeiner Weise konfrontieren. Machen Sie erstmal in Ihrem Laden sauber, bevor Sie mit dem Finger auf uns zeigen.
Nicht,
das ist so. Das ist ja wirklich unerträglich.
Das ist unerträglich.
Ich würde nur mal gerne verstehen, Herr Kopalla.
Das, was
er da schreibt. Ja, das sind Sätze, die stehen in keinem Wahlprogramm. Die stehen in einem AfD-Programm.
Aber Höcke ist bei Ihnen willkommen. Er ist Landesvorsitzender. Haben Sie schon ein Ausschlussverfahren gemacht gegen Höcke?
Ja, das haben wir ja nun schon 10.000 Mal durchdiskutiert. Das ist 2017 gewesen. Wir befinden uns im Jahr 2024 mit ganz anderen Problemen in dieser Republik als das Buch um Björn Höcke.
Das
ist wirklich so. Und es ist nicht, Herr Lanz, über dieses Buch haben wir schon dreimal in Ihrer Sendung diskutiert.
Nein, das stimmt nicht.
Doch.
Nein.
Holen Sie zurück,
über diesen Begriff haben wir noch nie geredet.
Das haben wir gemacht, hundertprozentig haben wir das gemacht.
Nein, wir haben über dieses Buch,
ja, ist egal.
Ist auch egal, Herr Kopalla,
haben wir darüber schon diskutiert. Es ist weder Parteiprogramm, und ich kann das gerne noch mal wiederholen, noch ist es in irgendeiner Weise Programm der AfD.
Ich will nur
verstehen. Und auch ein Herr Sellner hat mit unserer Programmatik überhaupt nichts zu tun. Auch wenn Sie uns das permanent in die Schuhe schieben wollen.
Das habe ich nicht gemacht.
Sie haben gesagt.
Nein. Ich habe gesagt, Martin Sellner ist ein bekannter Rechtsradikaler aus Österreich, ein wichtiger Mann in dieser identitären Bewegung mit sehr vielen Kontakten in die AfD, der das Wort Remigration ganz anders einsetzt und ganz anders versteht.
Und genau deswegen haben wir den Begriff Remigration in unser Wahlprogramm erklärt, damit man es eben nicht missdeuten kann.
Okay.
Und Sie versuchen jetzt, dass den Eindruck zu erwecken, dass es missgedeutet ist. Und das ist es.
Ich habe es nur rausgearbeitet.
Wenn man die Erklärung im Wahlprogramm liest, kann man überhaupt nicht in keinster Weise hineininterpretieren, dass es A, verfassungsfeindlich ist oder verfassungswidrig ist.
Okay, aber Sie könnten, Herr Kopalla, wenn Sie jetzt so, Sie fühlen sich jetzt provoziert, warum fällt
Sie
es
Sie wollen
so?
Mich ja provozieren.
Nein.
Natürlich.
Nein, ist mein Job, ein bisschen was rauszuarbeiten.
Ja,
und ich würde gerne, was hält Sie jetzt in der Sekunde davon ab, sich von diesen wirklich ekelhaften Sätzen von Höcke einfach zu distanzieren? Das können Sie doch jetzt machen.
Nochmal, Herr Lanz, ich fange doch nicht an, mich von irgendwelchen Sätzen, in irgendwelchen Büchern zu distanzieren. Also da können wir ja mal rumgehen, wer sich noch alles distanzieren will. Vielleicht will sich Herr Blome... Vielleicht will sich Herr Blome für seine unsäglichen Aussagen in der Corona-Zeit distanzieren.
Machen Sie das,
Herr Blome?
Auch nicht. Ich bin hier schon mal gefragt worden.
Ja.
Und ich habe geantwortet.
Ja.
Ich habe geantwortet, Herr Schuppaler.
Ja, er hat sich
antworten
distanziert.
Sie doch auch.
Ja. Gesellschaftliche Ächtung.
Antworten Sie doch.
Ich habe ihn danach gefragt, das ist wahr. Blome ist da schon nach Canossa gegangen diesbezüglich.
Moment, ich habe das gar nicht zurückgegeben.
Aber er hat selber gesagt, ich habe doch diese Aussagen nicht getätigt. Warum soll ich mich davon distanzieren? Entschuldigung.
Herr Kopalla, weil dieser Mann ein wichtiger Mann in Ihrer Partei ist, weil es nicht trivial ist.
Distanzieren Sie sich von Ihren Aussagen, von allen Ihren Parteikollegen jeden Tag? Ja,
hat
von
er
Frau Reicheneck und von
Jan van Aken, eine Million hat er sich gerade distanziert.
Das stört mich gar nicht. Ich distanziere mich nicht von Aussagen von Politikern, die ich nicht getätigt habe. Entschuldigung.
Wir nehmen das zur Kenntnis und wir nehmen auch zur Kenntnis.
Das habe ich ja schon mal gesagt, Herr Lanz, das machen Sie doch für Herrn Böhmermann auch nicht.
Aber jetzt,
was denn?
Wenn der irgendwelche schlimmen Aussagen
tätigt. Ich bin nicht dessen Vorsitzender, hören Sie auf. Ist auch kein Politiker. Ich bin nicht der Vorsitzende von Jan Böhmermann.
Können Sie die Distanzierung, die werden Sie bei mir nicht bekommen. Ich kann mich nur distanzieren von Sachen, die ich selber getätigt habe und die ich auch selber gesagt habe.
Ein interessantes Verständnis von Führung an dem Punkt, Herr Kopalla, muss ich Ihnen wirklich sagen.
Das hat was mit Führung zu tun.
Führung ist,
dass ich in der Öffentlichkeit andere Parteikollegen in die Pfanne haue, das ist Führung?
Nein, nicht in die Pfanne hauen.
Doch.
Möchte nur gerne. Sie sind doch so gar nicht, Herr Kopalla.
Darum geht es doch jetzt nicht. Doch. Und weil ich eben nicht so bin, mache ich das auch nicht.
Sie würden doch diesen Satz niemals unterschreiben.
Das ist doch was anderes.
Ein bisschen kenne ich Sie auch.
Wir sind doch kein monolithischer Block. Wir sind eine pluralistische Partei mit unterschiedlichen Aussagen. Das gehört doch zu jeder Volkspartei dazu.
Ja. Die Nazis gehören nicht zu jeder Volkspartei.
Das sind keine Nazis.
Das
stimmt
das für Sie an nicht, wie mein Kampf?
Höcke ist ein Nazi, ja, das können Sie gar
immer
nicht
weiter.
Bestreiten.
Kommen Sie noch ein bisschen mehr.
Aber
noch mehr?
Hat sich Herr Höcke, damit sich Herr Schopalla, Entschuldigung, ja, nicht aber von seinem Parteiprogramm distanzieren muss. Ich reiche Ihnen noch jetzt die Seitenzahl nach der Sie mich eben gefragt haben. Es ist auf Seite 25 mit dem Bürgergeld.
Ich habe noch eine Frage in dem Zusammenhang, eine letzte Frage. In Ihrer Heimat, Herr Kupala, in der Lausitz, werden, so sind die Prognosen, 2038 ungefähr 55, möglicherweise 60.000, also bis 38, Fachkräfte fehlen. In Deutschland fehlen gerade 530.000 Fachkräfte. Bis 2035 werden ungefähr 7 Millionen Menschen, die jetzt noch arbeiten, in Rente gehen. Die sind einfach weg aus dem Arbeitsmarkt. Sie sagen, wir wollen das alles heben mit heimischem Potenzial. Glauben Sie ernsthaft, dass das funktionieren kann?
Ja, wir müssen ja
erst, was ist das heimische Potenzial?
Wir müssen ja erstmal an die Ursachenforschung rangehen, warum zum Beispiel 250.000 bis 300.000 jung, gut ausgebildete Deutsche jedes Jahr das Land verlassen.
Jetzt reden Sie wieder von Deutschen. Gerade haben Sie noch gesagt, die Ausländer wären Ihnen genauso recht. Und das Problem ist, was Herr Lanz beschrieben hat.
Es gibt auch viele Deutsche mit Migrationshintergrund.
Jedes Jahr gehen 280.000 Leute aus dem Arbeitsmarkt raus und kommen nicht wieder nach. Und die werden Sie ohne Migration nicht lösen können.
Warten Sie doch mal
ab.
Ich bin noch gar nicht am Ende. Er hat mich doch gerade nach den Ursachen gefragt. Und da bin ich gerade dabei, dass wir erst einmal sagen, dass wir diejenigen, die auch hier gehen, gut ausgebildete Ärzte, Fachkräfte, Deutsche, die hier jedes Jahr das Land verlassen. Warum? Weil hohe Steuern und Abgaben der Grund sind, nicht die AfD. Der zweite Punkt ist, wir haben insgesamt eine Migrationsbewegung von Ost nach West, lohnbedingt, ganz klar. Mhm. Ja, und Sie können natürlich auch sagen, Sie wollen in den Landkreis Görlitz viele Flüchtlinge, Fachkräfte, wie auch immer, dort ansiedeln. Sie werden weiter migrieren in den Westen, weil dort natürlich auch die Gehälter höher sind. Das ist doch mit der Hauptgrund. Und ich habe das schon mal gesagt, wo wir auch ansetzen müssen, ist natürlich die Ausbildung und auch die Weiterentwicklung und Fortbildung unserer eigenen jungen Leute. In der Altersgehorte, das müssten Sie auch wissen, auch das DIW weiß das, der 20- bis 34-Jährigen haben wir 2,5 Millionen ohne Berufsabschluss. Wir haben jedes Jahr 60.000 ohne Schulabschluss. Das hat nicht die AfD verursacht, die Regierung. Das sind Dinge, die wir angehen müssen. Aber wie gehen wir das an? Unser Bildungssystem ist ziemlich verrottet.
Wir haben viele Schulabgänger, die keinen Beruf erlernen, was nicht geht.
Und deswegen noch an Sie beide die Frage, wie lösen Sie das und wie löst die Linke das?
Bildung, wir brauchen Lehrer, das muss das Erste sein. Wir müssen natürlich auch, und da muss der Staat natürlich die Voraussetzung schaffen, dass man zum Beispiel, und das macht man ja zum Beispiel in Sachsen, das ist übrigens eine gute Entscheidung gewesen, der CDU, dass man für Referendariate einen Zuschlag gibt an Geldleistungen, wenn man in den ländlichen Raum geht. Weil gerade im ländlichen Raum fehlen viele Lehrer. Gut, das brauchen wir unbedingt.
Es geht nie um die soziale Frage. Es geht nur um Migration. Also
nein,
die Menschen kein einziges anderes Problem.
Wir sind jetzt gerade bei Fachkräften. Das ist ein wichtiger Standortnachteil mittlerweile für die deutsche Wirtschaft. Entschuldigung.
Und Herr Kupala lenkt ab,
ist etwas,
jetzt
mit
sagt,
dem wir wirklich Wohlstand verlieren.
Wir müssten mehr in das, die Ausbildung und Abbrecherquote verhindern. Alles richtig. Das ändert nichts an dem kalten ökonomischen Fakt, dass 280.000 Arbeitskräfte jedes Jahr neu zuwandern müssen, damit wir unser Fachkräftebedarf decken.
Sie kommen doch nicht.
Das ist ja die andere Frage. Dass sie kommen müssen und dass wir sie auch für die Sozialsysteme brauchen. Wir sind in 20 Jahren 7 Millionen Menschen weniger, 6 Millionen Menschen weniger im Land, sollen aber das gleiche Sozialsystem bezahlen, die Rente. Und wenn Sie die Migranten nicht, wenn Sie die Migranten nicht ins Land lassen, dann wird in 20 Jahren die Rente nicht bezahlt werden können. Und dass Sie in Ihrem Rentenkonzept vorschlagen, die Rente auf 70% anzuheben, das ist besonders absurd. Das können wir uns nämlich dann erst recht nicht
das
leisten.
Können sich aber alle südländischen Staaten in Frankreich, in Spanien, in Griechenland, die alle eine höhere Rentenquote haben, die können sich das alle leisten.
Nein,
aber das bezahlen ja wir in Form, indem wir Gelder an die EU, 30 Milliarden, jedes Jahr transferieren.
Das ist kein Populismus,
das ist ein Zahlenfakt. Bitte, Sie wollen das zurücknehmen.
Ja, Ihrem Wahlprogramm steht nicht drin, 5% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung, aber höhere Kosten steht drin. Und inzwischen hat sie das eben gesagt, ihre Spitzenkandidatin, dass sie sich auf 5%
vorstellen
will.
Sie sind jetzt wieder bei der Rüstung.
Ich will nur sagen, das wären 209 Milliarden. Was mich noch mehr stört, ich habe mir das angesehen, die Erbschaftssteuer wollen sie senken, das kostet 12 Milliarden.
Ja, Sie wollen über die
Warten Sie doch mal eine Sekunde ab. Sie müssen auch mal einen Moment zuhören können. Den Solidaritätszuschlag wollen Sie abschaffen.
Ja.
Den zahlen nur Bestverdienende. Mhm. Die anderen zahlen das nicht.
Sie?
Das ist nur für die Bestverdienende.
Ja?
Insgesamt fallen Steuern aus bei Ihnen von 113 Milliarden Euro. Und das Schlimmste ist, wegen der Grundsteuer, die Sie auch senken wollen, etc., dass die Gemeinden, die jetzt 152 Milliarden Euro haben, hätten bei Ihnen 91 Milliarden weniger. Die sind pleite, die können dann gar nichts mehr für die Schulen tun.
So,
und jetzt komme ich mit einem Institut. Und das müssen Sie
reden
mal
Sie doch mal über Ihr Wahlprogramm, Herr Gysi. Warum reden Sie über meins?
Ich komme gleich. Ich habe mir beide angesehen. Eine war eine Zumutung.
Nee.
So, aber jetzt hören Sie zu. Das ZEW, das ist das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Keine linke Einrichtung. Die haben sich alle Wahlprogramme angesehen und haben durchgerechnet, wie sich die Armut in Deutschland entwickeln würde, wenn man das Wahlprogramm vollständig umsetzte. Die kommen zu dem Ergebnis, bei der AfD wäre der höchste Armutszuwachs nämlich 13%, bei der FDP 11%, bei den Grünen 5%, beim BSW 4,2%, bei der Union komischerweise nur 2,9%. Und jetzt kommt's. Bei der SPD nehme die Armut ab. Allerdings nur um 0,5%, das ist typisch sozialdemokratisch, und bei uns um 16%.
Klasse.
Sehen Sie,
aber die
und das sagt dieses Institut.
Diese Umverteilung typisch
und Sie tun so,
als
ob Sie für arme Leute da wären. In Wirklichkeit bringen Sie die in extrem schwierige Situationen durch Steuerstreichungen und dadurch, dass Sie die Armut in Wirklichkeit vergrößern.
Das ist doch völliger Unsinn.
Und den Soli-Zuschlag, den schaffen Sie ab, weil wir Bundestagsabgeordnete den bezahlen müssen.
Herr Kupala, Sie dürfen sofort. Ich würde nur gerne einmal die Fachfrau noch mal fragen.
Ja.
Das ist tatsächlich etwas, was, wenn man sich mit dem AfD-Wahlprogramm beschäftigt, was immer wieder als Vorwurf auftaucht. Sie gerieren sich sozusagen als Partei der kleinen Leute. Sie sagen, wir sind die neue Arbeiterpartei. Wir kümmern uns um den kleinen Mann.
Keine Rede.
Und wenn Fachleute draufschauen, dann sagen die, nee, das ist nicht wahr. Das ist ein ziemlich hartes, libertäres Programm. Das ist ein Programm, in dem Reiche tendenziell reicher werden und Arme ärmer werden, weil sie im Grunde faktisch alle relevanten Steuern diesbezüglich abschaffen wollen. Ich würde gerne einmal die Einschätzung von Frau Hüning hören und dann gerne Sie, Herr Kupala, um zu entkräften.
Meine haben Sie
schon. Ja, eben, genau. Und überraschenderweise haben Sie gewonnen. Genau. Ja.
Die AfD suggeriert, eine Steuerreform für den kleinen Mann zu machen. Tatsächlich führt ihr Wahlprogramm dazu, dass nur Spitzenverdiener bevorzugt werden. Herr Gysi hat zwei Stichworte genannt. Die Erbschaftssteuer wollen Sie abschaffen, die Grundsteuer wollen Sie abschaffen und die ausgesetzte Vermögenssteuer wollen Sie auch endgültig abschaffen. Sie erhöhen den Grundfreibetrag, damit werden Sie gleich kommen. Das ist schön, da hat auch die Mitte was von. Aber summa summarum ist das ein Wahlprogramm für Reiche und nicht für den kleinen Mann. Und das sagt nicht ich, sondern das sagen auch renommierte Institute von rechts bis links. Das DIW sagt es, es ist ein Programm für die Spitzenverdiener. Und das IW sagt es und das DIW in Berlin, also das linkere Institut, sagt auch, die Leute, die damit bevorzugt, die Leute, die die AfD damit gewinnen will, die werden die Verlierer dieses Programms sein. Mhm. Und deshalb ist ihr Steuerprogramm eine Chimäre. Es ist ein Steuerprogramm gegen die Armen und gegen die Mitte.
Also Grundsteuer senken, Gewerbesteuer, Energiesteuer, Erbschaftssteuer, um nur einige der größten Posten zu nennen. Es gibt eine Beispielrechnung, die ist sehr interessant. Auch wieder unabhängige Wirtschaftsinstitute, die sagen, während Haushalte jährliches Bruttoeinkommen unter 40.000 fast gar nichts von diesen Änderungen hätten, die Sie vorschlagen, würden Haushalte mit einem Einkommen über 250.000, also Viertelmillion, mit einem Plus von knapp 8% am meisten gewinnen. Und die interessante Frage ist, warum wollen Sie das?
Also als allererstes, um das mal auch ein Stück weit zu widerlegen, wollen wir nicht zwischen Arm und Reich spalten, so wie es die Linke macht. Die Linke suggeriert ja immer, wir nehmen von den Reichen weg und verteilen es dann auf die Ärmeren. Im Übrigen, wenn ich Ihr Wahlprogramm lese, Herr Gysi, dann soll die Mittelschicht, genau diejenigen wertschöpfende Bevölkerung, sollen die Sozialleistungen und vor allen Dingen soll den weiteren Zustrom von Migranten bezahlen. Das Geld wollen Sie ja den Kommunen zukommen lassen, also diese Umverteilung.
Sie haben doch
diese
unser Spaltung, Wahlprogramm gar nicht gelesen.
Natürlich habe ich es gelesen, Herr Gysi. Sie.
Das verstehen Sie gar nicht, das Wahlprogramm.
Oh, bitte, bitte, bitte.
Ja, sehr gut, dass Sie alles verstehen.
Er meint das nicht so. Er zieht es auch gleich wieder zurück.
Ja, alles gut.
Weil Herr Kupala, jetzt mal im Ernst.
Also das war ja nicht ernst.
Die soziale Frage ist ja eine wichtige Frage.
Was die Institute im Übrigen nicht berücksichtigt haben, auch bei der Berechnung, sind die Freibeträge, auch die Kinderfreibeträge, die massiv.
Die sagen auch noch, dass Sie den Staat um 140 Milliarden Euro schwächen. Das heißt, der Staat hat auch kein Geld mehr, um Schulen zu bauen, Straßen zu bauen.
Ich werde Ihnen gleich sagen, wo der Staat einsparen
kann. Jetzt kommen Sie wieder mit dem Bürgergeld.
Nee, nicht bloß beim Bürgergeld. Wir fangen auch an bei der erneuerbaren Energien, die wir ausgeben.
Ach, das ist
bei
super, den Rüstungen. Wenn wir darüber reden, dann reden
wir auch einmal drüber. Wir reduzieren die Ukraine-Hilfen, die Militärausgaben. Wir reduzieren
die
Demokratiefördergesetze. Eine Milliarde. Wir haben wirklich Einsparmaßnahmen. Da können wir locker unsere finanziellen Dinge, die wir fordern, damit gegenfinanzieren. Nein, und noch was. Ich will damit noch mal was sagen.
Wir machen Politik. Lass uns ein bisschen sortieren. Sie sagen, wir machen Politik für kleine Leute.
Wir machen als allererstes Politik, und das ist, denke ich, in diesen Zeiten wichtig, für die wertschöpfende Bevölkerung. Und was nicht berücksichtigt ist, sind die ganzen Verbraucherpreise, die wir senken wollen. Strom, Gas, Benzin, das wollen wir senken. Und das würde sofort die Unternehmen, das würde den Mittelstand, das würde die Familien, die Rentner entlasten.
Dass die Strompreise sofort
steigen. Ja, die würden überhaupt nicht steigen. Gas aus Russland haben, wenn wir auch wieder Kernkraft ans Netz bringen, da würden sofort die Energiepreise sinken. Mit russischem Pipeline-Gas hätten wir Strompreise von 5-7 Cent die Kilowattstunde. Wir haben jetzt 10-15 Cent die Kilowattstunde.
Zwei Fehler in einem Satz.
Das sind keine Fehler. Das sind die Forderungen, die wir haben.
Wenn Sie die Windräder abreißen, die Windräder der Schande, wie Frau Weidel gesagt hat, alle Windräder in Deutschland.
Das steht ja noch nicht im Wahlprogramm.
Frau Weidel hat gesagt, sie möchte die Windräder der Schande abreißen. Und wenn Sie das machen, dann zerstören Sie ein Drittel des deutschen Stromangebotes, ein Drittel des deutschen Stroms kommt aus Windkraft.
Wir brauchen grundlegende
Steuern. Thema
Energie. Können wir bitte einmal bei den Steuern bleiben? Nur mal ganz kurz, bitte. Ja,
bevor wir wirklich ins Stöckchen kommen.
Wir müssen ihm den Zahn ziehen, dass er überhaupt
nicht mehr Zahn ziehen. Das gelingt ihm heute nicht.
70% des Vermögens der Milliardäre kommen aus Erbschaften, nicht selbst erarbeitet. Gibt's auch. Rossmann hat das alles selbst sich erarbeitet.
Sie wollen ja sogar denjenigen, der das Häuschen hat mit 200 Quadratmeter, der soll ja an der Erbschaftssteuer beteiligt werden.
Nein, das stimmt nicht.
Natürlich steht in Ihrem Wahlprogramm. Ich habe es ja gelesen. Und ich habe es auch begriffen.
Haben Sie aber nicht gelesen, dass Wohneigentum rausgenommen worden ist?
Nein, 200 Quadratmeter steht in Ihrem Wahlprogramm.
Kupala, noch mal ganz kurz. Ja? Das ist ja eine, sozusagen, eigentlich, glaube ich, die wichtigste, die drängendste Frage, im Moment nicht nur bei uns, auch mit Blick auf viele westliche Demokratien, die soziale Frage, die tickt da ziemlich hart.
Ja.
Und in Deutschland haben wir ja sozusagen das Thema, dass Arbeit so hoch besteuert wird wie in kaum einem anderen Land, während gleichzeitig Vermögen so wenig besteuert wird wie in kaum einem anderen Land. Das heißt, da gibt es schon eine große Ungerechtigkeit, da gibt es eine soziale Frage. So, wenn Wirtschaftsinstitute das ausrechnen und sagen, pass auf, bei Ihnen profitiert ein Einkommen jenseits der Viertelmillion, aber der mit 40.000 nach Hause geht, mit 40.000 Jahreseinkommen, der hat von Ihren Maßnahmen gar nichts. Was entgegnen Sie dann?
Wenn er Kinder hat, und da haben wir, wenn man eine Familie nimmt, zum Beispiel mit 3 Kindern, das ist jetzt sicherlich nicht der Standard, zahlt man erst ab 70.000 Euro Steuern. Mit den Freibeträgen, die wir
überhaupt
in unserem Wahlprogramm... Überhaupt erst Steuern. 70.000 Euro Freibeträge. Also erzählen Sie bitte nicht...
15.000 Euro steht in Ihrem Wahlprogramm.
Ja, 15.000 pro Person, 12.000 pro Kind.
Aber
ja, Entschuldigung, da sind wir bei 70.000. Also erzählen Sie doch bitte nicht, dass wir die Mittelschicht nicht entlasten wollen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Sie nehmen sich Zahlen heraus, einzelne Filetstückchen, und wollen das im Prinzip aufs Tableau bringen, um zu sagen, da ist es ungerecht, da ist es ungerecht. Sie müssen schon alles in dem Komplex mit einbeziehen.
Das haben die Institute gemacht. Nein,
haben
und kommen zu dem Fazit, gemacht. Dass sie auch Steuerpolitik für Reiche machen und die Mittelschicht...
Wir spalten nicht zwischen Arm und Reich, das ist
doch
der Unterschied. Das machen Sie gerade. Und das macht vor allen Dingen die Linke. Weil genau das ist der Fehler. Weil wissen Sie, die Reichen, die wirklich Reichen, die haben Steuerschlupflöcher, die verschwinden aus Deutschland. Und die gehen. Und wollen wir das? Wollen wir wirklich diejenigen, die vielleicht auch in Deutschland, wollen wir die wirklich aus diesem Land vertreiben?
Wenn Sie die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer abschaffen und die Grundsteuer auch abschaffen wollen, also alles, was mit Besitz zu tun hat,
alles schon mal versteuert,
dann verteilen Sie doch von denen, die nicht besitzen und ja den Kuchen noch bezahlen müssen, zu jenen hin, denen Sie die Steuern gestrichen haben. Also Sie verteilen von Nichtbesitzenden zu Besitzenden. Das kenne ich jetzt ehrlich gesagt nur aus anderen Parteien.
Aber bei der
das ist doch der Vorgang. Ja. Sie streichen alle Steuern, die man zahlen muss, wenn man etwas besitzt. Können Sie ja wollen, ja. Können Sie ja machen, ja. Aber dann stehen Sie wenigstens dazu. Und
ich stehe doch dazu, dass wir diese streichen jemand, wollen. Ich habe doch nie gesagt, dass wir die nie streichen wollen. So,
und dann muss es ja jemand irgendwie bezahlen. Ja, Sie wollen ja noch ein bisschen Steueraufkommen haben.
Indem wir endlich im Haushalt, und das ist ja das, was ich eigentlich auch von einem Finanzminister Lindner mal erwartet hätte, endlich mal einen Kassensturz machen. Und natürlich, wir haben kein Einnahmenproblem. Das ist die feste Überzeugung, die ich habe und auch unsere Partei. Wir haben ein Ausgabenproblem, wo wir überall Geld hinverteilen. Entwicklungshilfe 11 Milliarden, Klima- und Transformationsfonds 53 Milliarden, Ukraine-Hilfe 30 Milliarden jetzt schon in Waffenlieferungen und an Finanzhilfen. 3 Milliarden noch bis zur Bundestagswahl. Gelder. Und natürlich die Migration, die den Kommunen das Genick bricht.
Lass uns weg von diesem Thema. Über einen Satz müssen wir noch mal tatsächlich reden, weil der interessant ist, mit der Bitte um möglichst kurze Wortbeiträge. Vielleicht spielen wir das einmal kurz zu. Da geht es genau um das, was wir da sehen, die berühmten Windräder der Schande. Da habe ich eine Frage zu.
In Hessen holzt die CDU-Regierung den Märchenwald der Brüder Grimm für Windräder ab. Wir kennen sie, liebe CDU. Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande.
Ein Drittel des Stroms kommt aus Windkraft. Und wenn Sie das niederreißen, dann enteignen Sie die Besitzer dieser Windparks um 6 Milliarden. Wollen Sie das?
Ich habe das erst schon gesagt, auf was sich auch diese Aussage bezog. Das hat übrigens Frau Weidel auch schon klargestellt. Das ist natürlich auf der Reinhardswald in Hessen. Das bezog sich darin. Und ich sage es Ihnen ganz offen, ich stehe auch zu der Aussage, dass wir keine Wälder roden sollten. Und das passiert ja im großen Stil in Deutschland für Windkraftanlagen. Und was auch unsere Position ist, Bürgerbeteiligung. Die Bürger sollen selbst entscheiden, ob sie solche Ungetüme, und ich finde das eine Natur- und Landschaftsverschandlung in Deutschland, vor allen Dingen in diesem Ausmaß, wie es aktuell stattfindet. Und damit haben wir, und das müssten Sie auch wissen, keine Grundlastversorgung strommäßig mit diesen Windkraftanlagen.
Herr Kuballa, genauso wie mit Photovoltaikanlagen. Ich habe eine Verständnisfrage.
Und deswegen die Aussage, die auch
vorbei Herr Blume darf auch
sagen. Und alles, was man im Wahlkampf natürlich auch überspitzt sagen kann dazu, ist doch im Prinzip genau das, was ich jetzt gerade auch dazu gesagt habe. Ja,
überspitzt sagen ist die eine Sache.
Ja.
Aber wir müssen versuchen, ein bisschen zu ordnen. Also ich bin durcheinander, einfach als jemand, der da zuhört.
Ja.
Weil das eine Thema ist, sie sagt, da werden diese Windräder gebaut in diesem wunderschönen Märchenwald. Da geht es um 18 Windräder. Und ich sage Ihnen ganz offen, wenn es nur um 18 Windräder geht und das ist so ein wunderschöner Wald, ich als alter Bergbauer, ja, bin da auch so, dass ich denke, warum muss man dann so einen schönen Wald für 18 Windräder kaputt machen? Dann stellt sie vielleicht woanders hin. Vielleicht geht das ja auch. Tatsächlich muss man aber sagen, es sind 0,15% der Fläche, über die wir da reden. Das ist sozusagen der eine Fakt, der nicht ganz unwesentlich ist. Aber mein Punkt ist ein anderer. Sie sagt, da geht es um diesen Märchenwald. Dann sagt sie später in einem Interview auf Nachfrage, nee, wir meinen die schon alle. Sie ziehen jetzt wieder zurück und sagen, nee, ja, so, das ist jetzt wirklich nur der Märchenwald. Also wir meinen jetzt doch nicht alle. Dann sitzt Alice Weidel bei der Kollegin Mioska und sagt, ja gut, das war ja jetzt nur symbolisch gemeint. Ich will jetzt von Ihnen wissen, ist das überspitzt? Ist das symbolisch? Bleiben diese elenden Windräder jetzt symbolisch stehen oder werden sie symbolisch abgerissen? Was sollen die Leute glauben? Mich würde das jetzt wirklich interessieren. Nee. 33.000 Windräder gegen Kraft sozusagen von ungefähr 10 AKW, das ist das, was wir dafür ans Netz bringen müssten, um das mal einzuordnen.
Ja, aber Grundlast haben wir mit den Windrädern.
Nee, ich weiß. Alles gut.
Aber es ist ja schon mal schön, dass Sie die Dinger auch elendig finden, weil, wie Sie es gerade gesagt haben.
Ja, das war jetzt salopp gemeint, weil jetzt.
Finde ich die auch
schön. Niemand findet sie schön, Herr Kuballa.
Jetzt fangen Sie an zu sagen, salopp. Frau Weidel hat es auch salopp gesagt. Das kann man doch machen. Warum denn nicht?
Ja, natürlich kann man das. Ist doch in Ordnung.
Was wollen Sie denn nun?
Ich wollte doch nur eine angenehme Gesprächssituation.
Natürlich gern die Dinger so schnell wie möglich.
Interessiert, Herr Kuballa. Wenn wir die
Subventionen streichen, werden die Hälfte davon sowieso relativ schnell verschwinden.
Windkraft ist heute marktfähig. Ja. Und der E.ON-Chef sagt, Windkraft ist marktfähig, Solarkraft ist marktfähig, entlasst sie in den Markt.
Frau Högel, der E.ON-Chef sagt das deshalb, weil er natürlich jedes Jahr Milliarden an Subventionen für die Dinger bekommt. Und sie sind hässlich.
Der E.ON-Chef betreibt gar keine Windparks. E.ON betreibt nämlich nur noch die Netze und er hat gar keine eigenen Geschäfte.
Er profitiert mit den Netzgebühren davon.
Aber trotzdem, Herr Kuballa, bitte, einmal kurz bei den Fakten geblieben. Leon Birnbaum ist der Mann, über den wir sprechen, ja, der E.ON-Chef, der sagt, das fand ich sehr bemerkenswert, der sagt, nee, das ist der Weg, den wir jetzt hier gehen.
Und
der ist doch falsch, dieser Weg.
Lass mich mit dir einmal ausreden.
Dieser Weg ist doch falsch.
Der sagt das, was Sie auch sagen. Der sagt, lass uns die Subventionen wegnehmen, weil grüner Strom ist mittlerweile marktfähig.
Da bin ich abgespannt.
Und da, wo er sich sozusagen nicht selber trägt, wo die Netze zu weit weg sind, wo es einfach nur darum geht, sozusagen Unternehmer zu mit Subventionen zu versorgen, die einfach was aufbauen und danach drehen wir die Dinger wieder aus dem Wind, aber die Einspeisevergütung läuft trotzdem weiter. Das sollten wir zurücknehmen. Er sagt aber trotzdem, an dem, was da jetzt passiert, an diesem Weg, den wir gehen, an dem führt kein Weg dran vorbei. Ist, weil wir 10, 20 Jahre brauchen, überhaupt wieder AKW ans Netz zu bringen.
Gaskraftwerke ist doch die Übergangstechnologie.
Gaskraftwerke dauert auch Jahre, wie Sie wissen. Wir sind jetzt gerade mittendrin in einer veritablen Wirtschaftskrise. Wir verlieren jeden Monat 10.000 Industriearbeitsplätze.
Ja, warum?
Und deswegen noch alles geschenkt.
Aber doch nicht, weil die Windkraftanlagen rentabel sind, weil der Strompreis so hoch ist. Deswegen verlieren wir 10.000 Arbeitsplätze.
Windkraft ist viel weniger Strom, als zum Beispiel die Sie zurückholen wollen. Sie machen mit der Atomkraft, die im Übrigen total unrealistisch ist, weil sie 10 Jahre braucht, 10 Milliarden kostet.
Die ganze Welt macht das um uns herum, bauen alle Kernkraftanlagen und auch Gaskraftwerke. Und wenn wir Gaskraftwerke natürlich bauen, brauchen wir auch günstiges Gas. Das ist natürlich klar. Und davon haben wir die Energiewende. Und das sagen ja nicht bloß Politiker wie ich, das sagen viele Ökonomen, die ist gescheitert. Und natürlich kann man sagen, es ist umkehrbar. Wir können auch sagen,
gescheitert ist ein wirklich großes Wort in diesem Zusammenhang.
Die ist frontal gescheitert, das sagen unisono Politiker, nicht bloß meiner Partei, dass diese Energiewende gescheitert ist. Wir haben keine grundlastfähige Energie, die müssen wir bei Dunkelflauten und bei keinem
Gas und ohne Atomkraft.
Wissen Sie, wo wir das Gas kaufen, ist mir relativ egal. Wir brauchen günstiges Gas. Und wenn das russische das günstigste ist, warum denn nicht?
Eine letzte Frage, weil wir gerade über Wirtschaft sprechen, Herr Kopalla, und auch über Migration und die Frage, wo die Fachkräfte herkommen, gesprochen haben. Es gab im Sommer 40 deutsche Familienunternehmen haben so eine Kampagne initiiert. Made in Germany, made by Vielfalt. Also das war sozusagen der klare Appell, wir brauchen Leute, weil wir haben ein Thema. Wir verlieren Wohlstand, weil uns die Arbeitskräfte ausgehen. Da stellt sich Höcke auf die Bühne und sagt, ich hoffe, dass diese Unternehmen in schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen. Wie geht's Ihnen als AfD-Chef, wenn Sie so einen dermaßen unpatriotischen Mist hören?
Ja, das muss man in der Tat natürlich zurückweisen.
Das ist unpatriotischer Mist?
Ich will es nicht als unpatriotisch, aber das ist natürlich auch in einer Demo-Rede so rausgeschleudert worden. Sicherlich auch mit der Provokation des Unwohlseins von ihm selbst, weil man natürlich provoziert wird. Ich meine, wir haben viele mittelständische Unternehmen, viele im Übrigen, die uns mittlerweile hohe Geldbeträge spenden, die natürlich auch in unserer Wirtschaftspolitik entgegen ihrer Aussagen sehr wohl einen Fortschritt für Deutschland sehen, vor allen Dingen auch die Interessenvertretung.
Sie sind alle vor einem Jahr viele von denen auf die Straße gegangen, als es Demonstrationen gegen Remigration
Ihre bezahlten Demonstrationen, die wir auch jetzt aktuell sehen, von denen rede ich überhaupt nicht.
Wissen Sie,
uns wählen unisono Unternehmer, Handwerker, viele mittelständische Unternehmen, die uns Geld spenden. Und ich kann nur dazu aufrufen, das weiterzutun, weil wir die Interessen
500 Milliarden aktuell, Euro im Jahr und vor allen Dingen die Handwerker.
Frau Högel, aktuell sieht jeder Mittelständler, jeder Handwerker, jeder Bundesbürger, wer für diese Situation aktuell
dafür zuständig ist,
und das ist nicht die AfD. Okay. Die Realität ist eine andere, Frau Högel, auch wenn Ihnen das nicht gefällt.
Herr Schulze, der deutsche Mittelstand wird gefährdet dadurch, dass Sie aus dem Euro
austreten. Das kann er ja sagen, aber die Mittelständler, die er vertritt, die wählen uns alle. Aha. Schön für Herrn Schulze.
Okay, also, über soziale Frage haben wir gesprochen, über Windräder der Schande haben wir gesprochen, über Fachkräfte haben wir gesprochen, über Herrn Schulz und Frau Högel haben wir gesprochen. War ein interessanter Abend. Und das Buch von Herrn Blome empfehle ich in dem Zusammenhang. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.